von 0 auf 1 Million in 6 Monaten. Ne? Wie fühlt sich das an, das jetzt in der Retro-Perspektive zu hören?
Also erstmal krass, wie lange es schon her ist auf so der einen Seite. Ich meine, es war ja dann auch quasi bei der Geburtsstunde der Firma irgendwie. Also einerseits krass, wie lang es her ist, auch auf der anderen Seite krass, wie kurz es irgendwie her ist. Das sind ja immer so die zwei Extremen. Aber ja, ich meine, damals habe ich es auf jeden Fall auch bis zu einem gewissen Grad unterschätzt, wie viel Arbeit es so bedarf. Aber generell ist schon viel Dankbarkeit auch dabei. Also ich finde es schon geil, wie weit das Ganze jetzt so schon gediehen ist und was seitdem alles so passiert ist und was da alles so für Punkte noch da auf der Reise, sag ich mal, entstanden sind.
Mega. Ich glaube, so als Intro für die heutige Folge wäre es mal super geil. Du hattest auch dazu geschrieben, Produktentwicklung hat mega gut geklappt. Beim Marketing wird es sicher Herausforderungen geben und da möchtest du möglichst alle potenziellen Fehler vermeiden, bevor wir über Marketing, Sales, all diese ganzen Themen sprechen, wie du jetzt deine Firma die letzten 2 Jahre aufgebaut hast, sehr erfolgreich. Erklär doch vielleicht mal ganz kurz, was hat an der Produktentwicklung gut geklappt? Was war die Idee? Was ich mir hier auch aufgeschrieben hatte, ist Barfußschuhe, aber in sexy, so hattest du es damals beschrieben. Ne? Erklär doch gerne nochmal kurz, wer bist du und was verkauft ihr für Produkte?
Also, genau, ich bin Elias, ich habe ursprünglich mal eine, im weitesten Sinne Amazon-Brand gegründet, mit einer eigenen Druckerei. Das war so der Startschuss und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte quasi so das Wissen nehmen und das anwenden auf ein Produktfeld, was mich auch wirklich interessiert. Also ich wollte eigentlich schon immer nicht nur das Gründen wegen Gründen, sondern ich wollte schon auch irgendwann dann in eine Richtung navigieren, die mich halt selber bewegt, ist vielleicht ein bisschen zu hart gesprochen, aber die mich auf jeden Fall selber auch begeistert, ja, wo ich selber die Produkte gerne anziehe und wo ich einfach selber Bock habe, auch wirklich an diesen Produkten zu arbeiten. Und dann bin ich tatsächlich mehr oder weniger zufällig so in dieses ganze Thema Minimalschuh, Barfußschuh, in dieses Themenfeld gerutscht und fand es halt echt super spannend. Also ich habe mich da auch relativ früh da schon so in diese Studien eingelesen und auch mit Leuten gesprochen, die da schon total lang on board waren und habe mir gedacht, okay krass, also wieso ist das immer noch so eine Subkategorie? Und wieso ist das nicht so der normale Schuh? Also ohne jetzt da zu tief reingehen zu wollen, aber wieso sehen denn die Schuhe, die ich immer getragen habe, nicht so aus wie unsere Füße? Also wieso ist da diese Ästhetik so viel entscheidender als die menschliche Anatomie? Und bin dann erstmal so nichts ahnend einfach selber reingegangen, habe mir halt da irgendwelche Modelle gekauft und bin da so reingeschlittert. Und habe mir dann so im nächsten Step aber auch gedacht, okay, wieso ist denn das nicht irgendwas, wo ich dann arbeiten möchte und daran arbeiten möchte? Und wieso möchte ich dieses Thema nicht so ein bisschen aus dieser Nische holen? So war die Idee. Und quasi ein Produkt bauen, was gut aussieht. Das war so mal ein bisschen die Challenge. Also es war auf jeden Fall optisch schon ein Unterschied zu den sonstigen Schuhen, die ich sonst so anhatte. Und auf der anderen Seite eben natürlich Schuhe haben, in denen wir uns auch gut fühlen. Und das so kombiniert war eigentlich so die Grundidee für Kjavik. Also gut aussehen in den Schuhen und sich natürlich in den Schuhen gut fühlen. Ja, und dann bin ich da eigentlich relativ wieder naiv reingeschlittert. Ja, also ich meine, das haben natürlich damals schon noch viele Leute zu mir gesagt und das war mir auch schon bewusst. Hey, Mode und vor allem Schuhmarkt ist tough. Das ist jetzt nicht so das einfachste Vertical. Da hat man sehr, sehr viele Themen, auf die man sonst im E-Commerce keinen Bock hat. Aber ich fand's geil und wollte es einfach ausprobieren und wollte mich da mal reinwerfen. Und dann, genau, hast du schon gesagt, dann kam Produktentwicklung. Da haben wir zum Glück auch super gute Partner mit an Bord. Das hat alles soweit gut funktioniert. Dann hatten wir eben 2024 dann auch das erste Produkt ready und der erste Container hat sich auf den Weg zu uns gemacht. Und dann ging es natürlich darum, okay, wie vermarkte ich das jetzt? Also wie kriegen wir die richtigen Kunden auf unsere Webseite, wie platzieren wir uns da? Ich wollte es auf jeden Fall im E-Commerce erstmal machen, also das heißt jetzt nicht komplett shiften, sondern schon erstmal E-Commerce, bin aber wie gesagt auch aus diesem Amazon-Kosmos gekommen, deswegen ja, war für mich natürlich wichtig, dass ich da erstmal dann auch mich reinfinde und da auch so die Learnings erstmal irgendwie von schon Experten an der Hand habe, ja, dass ich da jetzt also nicht von null auf erstmal alle, sagen wir mal, Anfängerfehler mache und mir da direkt eine blutige Nase hole, sondern dass ich da schon mal einfach so die ganzen Basics, sage ich mal, auf der Kette habe. Deswegen haben wir dann angefangen zusammenzuarbeiten. Das heißt, einmal würde ich sagen, grob zusammengefasst, bis 2024, ja.
Ja, man muss auch fairerweise dazu sagen, ich habe ja auch deine Schuhe selber an. Also für alle, die Podcasts
hören, gut.
Ich bin auf jeden Fall auch Kunde. Und man muss auch sagen, ich fand Barfußschuhe immer ziemlich unsexy. Und deine sehen nicht wirklich aus wie Barfußschuhe. Und ich glaube, das ist auch einer der großen USPs. Insofern fetten Shoutout. Und ich fand's spannend. Also ich habe normalerweise immer, und das war auch ganz am Anfang, ein ziemlich spannendes Phänomen bei dir, wenn Amazon-Seller oder mit dem Amazon-Mindset zu uns kommen, die haben eine recht romantische Vorstellung von E-Commerce. Und zwar, ich nehme das Produkt live und dann mache ich da meine paar PPC-Kampagnen, optimiere mein Listing und dann wird das. Ja. Und dann merkt man auf einmal, oh, ich muss es also schaffen, eine Zielgruppe zu konvertieren, die noch nicht aktiv nach etwas sucht. Ja. Und da kann ich mich noch ganz genau erinnern, du hast, ich weiß nicht, ob das, glaube ich, sogar vor der Zusammenarbeit hattest du 4.800 Paar, hattest du Stock, ne? Und ich glaube, du hast Shooting in Island gemacht, ne? Also dein erstes Shooting, bist du da reingegangen, du hast 4.800 Paar Schuhe bestellt, bist nach Island, also total Skin in the Game. Da hast du auch richtig investiert gleich für das Projekt, ohne eigentlich zu wissen, ob das Ganze jetzt so funktionieren wird, wie du dir das vorstellst oder nicht. Hast du da jemals dran gezweifelt oder war das für dich selbstverständlich? Hey, Produkt ist geil, ich mache da was, wo ich wirklich Bock drauf habe, so it's gonna work. Weil das ist auch nicht normal, meiner Meinung nach, ne? Dass man so mit so viel Skin in the Game gleich loslegt.
Also super, super spannender Punkt. Also vielleicht nochmal kurz auf das einzugehen, was du davor gesagt hast, Amazon versus Shopify. Ich meine, das ist ja nicht so selten, dass Leute dann auch mal das Modell switchen, ja, dass Leute aus diesem Amazon FBA Space oder FBM Space dann in klassisch D2C gehen oder andersrum. Ja. Für mich trotzdem super krass, dann damals auch zu sehen, wie unterschiedlich es wirklich ist. Also nur ein Beispiel, was ich immer wieder sage, ich meine, gerade natürlich früher hatte man immer diese 15% plus minus Amazon-Gebühr. Und ich meine, wenn man das natürlich jetzt mal mit den klassischen Meta- oder Influencer-Spends bei einer D2C-Brand vergleicht, das ist halt irre. Ja, das ist ein komplett unterschiedliches Geschäftsmodell. Klar, beides im E-Commerce, aber einfach so grundauf verschieden. Also das ist schon mal, das war auf jeden Fall ein krasses Learning und ist auch immer noch cool, das so im Vergleich zu sehen. Und ja, zu dem Punkt Skin in the Game. Ja, also ich glaube, ich bin halt schon ein recht risikofreudiger Mensch einfach auch. Ja, also für mich war halt klar, ich werde mich jetzt garantiert nicht die nächsten 10 Jahre mit meinem Amazon-Geschäft befassen oder mit diesem Druckgeschäft. Also ich bin da super dankbar für die ganzen Learnings. Und das hat auch und funktioniert glücklicherweise nach wie vor gut. Gerade früher war einfach so dieses Marktumfeld auch extrem geil. Also das ist, das war schon eine super coole Zeit. Aber ja, für mich war klar, ich möchte da schon sehr risikofreudig reingehen. Jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, lang irgendeinen MVP bauen und da vorsichtig antesten und dann erstmal 2 Jahre lang schauen, wie ist so das Marktumfeld und dann Entscheidung treffen, sondern ich wollte eigentlich direkt sagen, okay, entweder mache ich es oder ich mache es nicht. Ich habe mich dann entschieden, es zu machen und habe dann eben auch gesagt, hey, ich möchte auf jeden Fall das Shooting in Island machen, weil da ein Jahr vorher oder noch ein bisschen länger davor war eben so diese Ursprungsidee auch in Island auf einer Bikepacking-Tour, deswegen wollte ich es auf jeden Fall da nochmal aufgreifen. Direkt ein bisschen mehr Ware bestellt, um halt dann auch Stock zu haben, wenn es läuft und dann nicht direkt sold out zu gehen, weil auch das gehört natürlich dazu, es dauert halt extrem lang, bis man da die Ware dann produzieren kann, verschicken kann und dann am Ende verkaufen kann. Deswegen habe ich gesagt, wenn schon, denn schon.
Ja, super bold. Also ist auch vielleicht ein super wichtiges Learning so vom Mindset. Du bist ja jetzt sozusagen schon Second-Time-Founder. Also du hast schon mal ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, hast dich operativ rausgezogen, jetzt bist du ins zweite rein. Super integrales Prinzip, was ich ganz viel bei Foundern sehe, ist, wie schnell und wie bold trifft man Entscheidungen. Und man darf halt auch nicht vergessen, ne, klar, 4.800 Schuhe mal vorfinanzieren, das ist schon etwas. Aber die meisten Fehler, die danach folgen, ne, oder die man potenziell machen kann, könnte man auch einfach wieder rückgängig machen, statt lange drüber nachzudenken, ob man es überhaupt macht. Kommt es einfach in die Execution. Und ich finde, das merkt man bei dir in der Umsetzung auch sehr stark, wie du jetzt Creative angehst, wie du die ganze Brand aufgebaut hast, in welchem Speed du testest, ist am Ende des Tages, glaube ich, ein ganz integraler Punkt. Können wir gleich dann nochmal drüber sprechen, ne, wie das losging. Und ja, können eigentlich mal von vorne anfangen. Wann bist du gelauncht? Wann war der Launch? Ich weiß gar nicht mehr richtig.
August 24.
August 24, also 3 Monate später eigentlich dann so, ne?
Genau,
so, ja. Du bist ja im Prinzip gestartet, du hast bei uns das ganze Playbook, CRO, CRM, so das Basis-Setup, dann ging es los mit Meta jetzt. So, was hast du da gemacht? Also wie hast du das System wahrgenommen? Wann war der erste Moment, wo du dachtest, okay, krass, funktioniert, wann hat es genau geklickt? Ein bisschen Iterationszeit hattest du ja schon auch, oder?
100%, also sogar auch da deutlich länger als gedacht. Also ich habe ja vorhin gesagt, risikofreudig, das würde ich jetzt auch nicht nur als Stärke sehen. Also ja. Man kann ja auch overpacen und da neige ich schon auch so ein bisschen dazu. Also es hat schon auf jeden Fall eine Zeit auch dann gedauert, bis dann diese Ads so funktioniert haben, dass es dann so gesamtwirtschaftlich funktioniert hat auch. Ja, also ich würde sagen, so der anfängliche Start war einfach, dass ich gesagt habe, ich will jetzt mal auch mich selber da so dran gewöhnen, einfach schnell diese Ads umzusetzen. Also das hast du eh schon gesagt, schnell in der Umsetzung sein. Deswegen habe ich halt immer, wenn wir irgendwo da in unserem Instant-Shooting gerade mal eine Stunde Zeit haben, habe ich halt gesagt, hey, lass mal direkt hier kurz mal an dem Parkplatz stehen bleiben. Wo sieht's gut aus? Hier ist irgendwie eine gute Sichtachse, dann ab geht's, dann nehme ich hier mein Mikrofon in die Hand und machen wir jetzt nicht viel Szenenwechsel, sondern das haue ich halt einmal durch. Und teilweise laufen da Ads immer noch von diesen, ich kann nicht wirklich sagen Drehtagen, ja, aber von diesen bisschen spontanen Drehs. Genau, das war so der Start und dann halt einfach iterieren, verstehen, was funktioniert, warum funktioniert's. Das war vor allem auch was ich dann auch mit der Zeit wirklich lernen musste. Also nicht nur nach Bauchgefühl zu gehen, sondern dass man halt wirklich ja Messaging nachschärft, auch die Copy natürlich nachschärft. Also wie muss ich auch kommunizieren? Auch natürlich dann lernen, dass man nicht natürlich immer nur von sich selbst ausgeht, sondern dass man halt auch dann sich wirklich dann in die einzelnen Kundenavatare reindenkt und dann halt auch da, wo es Sinn macht, an den Ads ein bisschen nachschrauben, aber dann natürlich auch schnell merken, okay, wenn irgendwie der viel aufwendigere Editing-Stil halt nicht funktioniert, dann sollte man da auch nicht festhalten und irgendwie auf Krampf versuchen, das zum Laufen zu bringen, sondern halt lieber killen und bei dem bleiben, was funktioniert. Ja, genau. Und so war das dann eigentlich wirklich, wie du sagst, immer so stetige Iterationsschleifen und dann, genau, würde ich sagen, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Ja, also jetzt geht es so in eine Richtung, wo ich sage, da bin ich auf jeden Fall ganz happy damit. Ja.
Ja. Wollen wir vielleicht mal zur Kontextualisierung, weil ich finde, das ist immer das, was die wenigsten Leute verstehen. So, du bist jetzt gerade in Vollzeit-Äquivalente, seid ihr ungefähr wie viele Leute bei Kjavik? Ich glaube, 3 waren es, hatten wir jetzt gerade
genau
gesagt. Ne? Ja. Ungefähr. Ja. Ne? Ein paar mehr Leute, Werkstudenten etc., alle eine wichtige, integrale Rolle. Aber ihr habt aktuell Daily Spend. Wie viel gebt ihr auf Meta aktuell profitabel aus? Wo steht ihr jetzt so am Tag mit der Saison, die jetzt losgelegt hat?
Also das schwankt auch immer. Auch das war ein Learning. Mhm. Also nicht immer auf dem gleichen Budget bleiben, aber das schwankt zwischen mal sind es 900 Euro und mal sind es 7.000 Euro. Ja. Und dann, genau, kommt es immer drauf an, auf unterschiedlichste Faktoren, wie gut es funktioniert. Aber genau, also auf jeden Fall deutlich mehr als damals.
Genau, weil ich finde es immer so, finde es immer spannend. So, ich kann mich noch erinnern, vor, ich glaube, erst 7, 8 Wochen oder so, kurz bevor es mit Dollar losging, haben wir über im Prinzip die Diversität deines Werbekontos gesprochen, also welche Werbeanzeigen sind Prospecting, was passiert in der Mitte, wo haben wir sozusagen deine Carousels und deine eher angebotsgetriebeneren Werbeanzeigen, wie diversifiziert man den Account? Und da hast du jetzt schon, also wenn auch alle, die zuschauen, mal bei dir in die Ad-Library reingehen, sind jetzt gerade 88 verschiedene Werbeanzeigen live, die wunderbar wie so eine Fußballmannschaft sich gegenseitig eigentlich die Bälle zuspielen. Du hast zum einen Werbeanzeigen, die Leute auf Barfußschuhe aufmerksam machen, die noch gar nicht wussten, was Barfußschuhe sind und warum das relevant für sie ist, in verschiedensten Messagings. Wir haben die ganze Mid-Funnel-Kommunikation, wo wirklich ganz, ganz viel nochmal Einwände behandelt werden. Ich glaube, Preiseinwandsbehandlungen gibt es auch sehr viel, weil es jetzt kein Produkt, was irgendwie günstig ist. Ist auch ein erklärungsbedürftiges Produkt, das heißt, es gibt immer Rückfragen, Einwände und es gibt am Ende ein ganzes Konglomerat aus Image-Ads mit einer Frühlingsaktion, wo du eigens einzelne Drops hast, wo Produkte gelauncht werden, wo Carousels drin sind oder auch mal so eher native Werbeanzeigen, die mal ganz eindeutig zeigen, so, sorry Leute, wir müssen uns entschuldigen, wir waren jetzt die ganze Zeit ausverkauft, jetzt ist er wieder da, ne? Ich habe jetzt hier auch so ein Creative gerade offen mit unsere Schuhe sind nicht günstig, unterstrich. Also einfach mal einen fetten Shoutout. Ich finde so in der Creative Diversity ist das ein ganz integrales Thema. Und wenn man dann trotz kleinem Team und begrenzter Ressourcen das Mindset plus diese Diversität in den Account zusammenbringt, dann kommen genau diese 7K Daily Spend auch mal zustande. So, und die sind profitabel auf Neukunden, wohingehend, wir hatten jetzt vorhin das ganze Thema schon, die Schwierigkeit des Geschäftsmodells nach Retouren, nach allem, was dazugehört, Schuhe wirklich nicht einfach ist, aus dem eigenen Kapital so sauber aufzubauen. Da würden andere wahrscheinlich schon 5-mal irgendwelchen Investoren hinterherrennen. Insofern, das finde ich schon richtig geil. Willst du auch uns dahingehend nochmal abholen, so wie machst du jetzt Stand heute, nicht mehr wie damals, Creative? Wie shootet ihr? Wie gehst du raus? Wie nutzt du die Creative Factory? Wie denkt ihr das Ganze jetzt inzwischen? Also was ist am Ende die Creative-Systematik dahinter, die ihr jetzt aktuell im Einsatz habt?
Genau, also wir haben es inzwischen so, dass wir, würde ich sagen, so zwei Haupt-Content-Stränge eigentlich haben. Also was wir einerseits natürlich haben, sind ja, Creator, teilweise inzwischen fast schon Freunde und Leute, die einfach selbstständig Content machen, von uns ein Skript bekommen und die dann die ganze Creation machen und die dann wir am Ende ja, schneiden und dann am Ende auf Meta pushen. So, das ist so dieser eine, ja auch ein bisschen klassische Content-Strang, den ja so viele haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein System, wo wir selbstständig vor Ort in unterschiedlichen Locations Ads drehen. Das ist dann manchmal ein Founder-Ad-Format, wo ich irgendwas in die Kamera spreche. Das sind dann Sportler, mit denen wir arbeiten, Influencer, mit denen wir arbeiten oder einfach andere Leute, die da als Testimonial dienen. Und dann haben wir da wirklich so in-house quasi diese Creation auch. Das ist dann auch so vom Look and Feel nochmal so ein bisschen hochwertiger, was für uns auf jeden Fall auch ganz gut funktioniert. Also, dass man schon auch so direkt als Zuschauer auf Instagram das Gefühl hat, okay, sieht alles so ein bisschen hochwertiger aus, jetzt vielleicht nicht die iPhone-Kamera, dann hat man da auch so direkt so ein bisschen Trust. Genau, und aus diesen zwei Content-Strängen gibt es dann ja eben die Footage, wir schneiden das alles, wir packen es auf Meta und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Wenn es funktioniert, super, dann iteriert man da weiter, dann überlegt man sich halt, okay, was ist das Format, was ist der Creator, was ist vielleicht das Messaging und dann geht's weiter. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann, auch wenn es manchmal wehtut, dann wird das auch einfach direkt ausgeschalten, um da nicht zu viel Geld zu versenken. Was für uns halt immer super spannend ist, ist so die Fragestellung, was ist so ja, ungewöhnlich. Also was ist einfach eine gute Thumbstop-Mechanik, die halt wirklich dann dazu führt, dass der Kunde irgendwie aufhört zu scrollen. Das ist ja bei jedem Werbeaccount so ein bisschen anders, aber für uns ist halt schon diese Attention Rate extrem wichtig. Also wenn wir jetzt irgendwie anfangen würden, so klassisches UGC-Content-Zeug hochzuladen, so das haben wir zu Genüge ausprobiert, das funktioniert einfach nicht. Also das interessiert einfach keine Sau mehr. Ich meine, wir haben halt auch einen Markt, da gibt es schon ein paar Marktteilnehmer auch. Das ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt kompletter Blue Ocean. Und deswegen muss man auf jeden Fall irgendwie herausstechen und schauen, dass man die Leute da unterhält oder halt irgendwie auf eine Art und Weise vielleicht educated, der ungewöhnlich ist. Genau. Und das ist eigentlich immer so die Frage, die ich oder die wir uns immer generell stellen. Wie können wir visuell, aber auch natürlich so vom Inhalt her anders erzählen als so die allermeisten anderen Ads, die so unsere Kunden angezeigt bekommen?
Ja, ich erinnere mich an die eine Werbeanzeige. Ich weiß nicht, wann es war, aber wo ihr sowieso aus der Vogelperspektive jemand, der auf der Bank saß, gefilmt habt und dann ist so einer vorbei und hat ihm einfach sowas aus der Hand gerissen. Man dachte, er wird bestohlen und dann ist er cut und dann so hat er so den Schuh von euch auf einmal in der Hand. Auf jeden Fall auch sehr prägnant. Ja, visuelle Kontroversität, das ist genau das Game eigentlich. Voll, ja. Und wie ist so aktuell die Schlagzahl? Also kleines Team, keine Agenturen drin, trotzdem massive Spends, super Umsätze. Wie viel Creative so im Monat kriegt ihr hin, neben dem Tagesgeschäft, was man sonst so hat? Also wie ist das Volumen aktuell bei euch?
Ich würde sagen, auch das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ja, wir haben inzwischen jetzt auch hier und da dann externe Unterstützung, was auch gut ist. Also Ja, zum Beispiel den Theo, der bei uns auch zusätzlich noch zu mir scriptet, oder auch den Cutter, der uns da supportet. So, deswegen, da können wir das Ganze jetzt schon noch so von der Schlagzahl noch so ein bisschen erhöhen und ausbauen.
Im Content Creation Bereich sozusagen, also der zweite Strang, ne, den du meintest, oder?
Genau. Ja. Und das heißt, am Ende des Monats würde ich sagen, ist es jetzt auch nicht super viel. Ja, das sind dann vielleicht so 30 Konzepte, die wir da testen im Monat. Mhm. Dann natürlich noch mit unterschiedlichen Hooks und mal mit ein bisschen unterschiedlich bearbeitet oder sowas. Weil was wir inzwischen nicht mehr machen, was so in der Vergangenheit ja auch mal ganz gut funktioniert hat, aber wir machen nicht mehr so viel so Mix and Match eigentlich. Also es ist nicht mehr so, dass wir dann aus unterschiedlichen Konzepten irgendwas zusammenschneiden oder sowas. Auch das war ein Learning. Da ist dann einfach oft mal ein zu großer Bruch drinnen oder sowas. Sondern das ist dann schon meistens so ein recht in sich geschlossenes System. Genau. Und daraus entstehen dann eigentlich, würde ich sagen, so im Durchschnitt so 30 also Konzepte dann mit mehreren Hooks. Und dann sind es halt irgendwie 90 bis 100 oder sowas einzelne Videos. Plus Statics.
Ja, mega. Ich finde auch, so ist, glaube ich, gleich Übersprung zum nächsten Thema. Eine Thematik, die man bei dir auch immer merkt, ist so deine Treue zu Brand und Marke. Also du bist jetzt nicht der irgendwelche ekligen Editorials einfach rausfetzt, sondern du nimmst dir schon ganz bewusst Zeit in der Markenwahrnehmung. Es gab ja auch relativ früh, ich glaube, es war letztes Jahr, die Kooperation mit Stefan Pütz. Also da gab es auch sozusagen eine Influencer-Kooperation, die du gleich mit eingetütet hast. Magst du uns vielleicht auch nochmal abholen, was für eine Rolle das Ganze bei dir in der Barfußschuh-Brand spielt? Wer sind für euch die richtigen Influencer? Wie bist du da vorgegangen, gleich als junges Startup eine, ich sag mal, Celebrity für euch zu gewinnen? Wie hat das funktioniert?
Genau, also das ist richtig. Wir haben Influencer-Marketing jetzt auch schon seit ein bisschen länger so auf der Liste. Das ist jetzt einfach so vom Volumen her nicht ein riesiger Anteil, weil ich auch da recht selektiv bin, wer passt wirklich zu uns. Ja. Es ist eigentlich ein Performance-Channel, der sogar von den Kennzahlen her profitabler ist als Meta, muss man sagen. Aber ist halt einfach nicht so skalierbar. Aber wie du eben richtig gesagt hast, auch natürlich auf der Branding-Seite ist es super wertvoll. Also ich, wenn ich jetzt selber so gucke, wer jetzt uns irgendwie so anspricht oder wenn das Thema aufkommt, dann ist es eigentlich nie oder ist es seltener, hey, ich habe irgendwie eine Ad gesehen. Es ist öfters, ich habe euren Schuh bei eben einem Stefan zum Beispiel gesehen oder einem anderen Influencer. Da bleibt man irgendwie nochmal mehr hängen und bleibt man nochmal mehr im Gedächtnis kleben. Ja, und sonst genau zu dem Thema Influencer-Marketing vielleicht noch. Ich glaube, was halt auf jeden Fall hilfreich ist, einfach wirklich, wenn man ein Produkt hat, was halt auch funktioniert. Also wir haben halt schon auch das Glück, dass wir oftmals Kooperationen haben, wo Leute dann auch sagen, hey, ich finde es einfach auch geil, ja, ich finde es einfach cool. Und wenn natürlich dann Creator, Sportler, wer auch immer, das Produkt halt auch anhat, abseits von einer Story, oder wenn dann vielleicht die Kooperation bis zur nächsten Buchung ein bisschen dauert und die Person halt den Schuh weiterträgt, weil die Person einfach Bock hat auf den Schuh, dann hilft es auf jeden Fall. Und zum Thema Brand, ich sehe es so, wie du sagst, also das ist für uns schon auch so ein Differenziator natürlich, besonders für uns, weil wir halt ja dieses Thema primär als Schuh sehen und nicht nur als Barfußschuh. Wir wollen ja wirklich sagen, okay, wir sind halt einfach eine Schuhmarke mit einem guten Produkt und on top hat man diese ganzen Vorteile, auf die wir jetzt gar nicht eingegangen sind, genau, aber es gibt halt eine Stange an Gründen, warum halt Barfußschuhe total Sinn machen, und die sollen aber nicht das alleinige Verkaufsargument bei uns sein, sondern halt quasi so ein On-Top-Vorteil von unserem Produkt. Und Branding ist halt für uns ein Differenziator insofern, dass wir halt auch dann uns abheben von vielen, ich sage jetzt mal, ehemaligen Dropshippern oder halt Produkten, wo man sich jetzt sonst nicht so beheimatet fühlt vielleicht als 25- bis 45-Jähriger. Und deswegen, da sind wir auf jeden Fall dran. Wir wollen das auch noch stark ausbauen. Das ist natürlich am Anfang auch nicht immer möglich, dass man da jetzt Branding so durchspielt, wie man das gerne machen würde. Aber da, glaube ich, ist es vor allem dieses Jahr super spannend. Also, ja, ich glaube, wenn wir jetzt mal ein Dreivierteljahr vorspulen, dann haben wir da auf jeden Fall nochmal ganz andere Möglichkeiten und einen anderen Look und haben da nochmal einiges nachgeschärft. Ja.
Willst du praktisch durch die Blume sagen, es kommen noch viele spannende neue Produkte, oder?
So ist es. Also, ich meine, produktseitig auf jeden Fall. Also, man müsste eigentlich hier wirklich mal Ja, ich bräuchte so ein bisschen weitwinkligere Kamera. Also es türmen sich hier wirklich Samples links und rechts. Also es ist eigentlich alles voller Schuhe. So, ich habe wirklich hier nur diese Sichtachse hier frei. Ich habe hier mal ein bisschen freigekommen, aber sonst haben wir nur Samples hier rumliegen. Also es kommen neue Schuhe, aber natürlich auch so die Art und Weise, wie wir halt kommunizieren. Also was wie CI ist natürlich am Anfang jetzt nicht so super relevant. Und dass immer die Schriftarten konsistent sind und wie wir da kommunizieren, da haben wir uns jetzt so ein bisschen ausgetobt. Ja. Und genau, jetzt gehen wir da auf jeden Fall nochmal viel mehr ins Detail, schauen auch, dass das halt alles viel konsistenter ist und dass sie halt auch so ein bisschen unterschwellig immer Geschichten erzählen bei den Kampagnen und dass das alles so ein bisschen nochmal mehr einen roten Faden hat. Also ich glaube auch so, wie diese ganzen neuen Produkte dann halt eingeführt werden und so in dieser Klarweg-Welt stattfinden, wird dann nochmal viel, viel besser und cooler.
Ja. Ja, da finde ich, gibt es auch zwei, oder da gibt es auch eine spannende Anomalie, die ich jetzt bei dir erkenne. Zum einen kann man ja sagen, Branding ist ziemlich teuer zu Beginn und gerade als E-Commerce-Marke mit einem Produkt, was eine hohe Retourquote hat, mit einem Produkt, wo du jetzt nicht sofort massives Bestandskundengeschäft reinkriegst und somit einen Profitcenter aufbaust, du musst massiv profitabel auf Neukunden skalieren, da 7K Daily Meta-Spend super schwierig, dann noch parallel zu diesen Marketingkosten, die du im Performance-Marketing hast, noch zu sagen, gut, ich investiere jetzt noch in Marke, also ein Brand und ich halte mich in meinen Prozessen an, solche Bedingungen wie die, die du gerade genannt hast, das ist schon eine Entscheidung, die muss man ziemlich bewusst treffen und das finde ich auch ziemlich geil, weil am Ende gibt es super viele A, die es nicht schaffen, ne, überhaupt Neukunden profitabel zu sein, auch nur über einen klassischen Direktmarketing-Ansatz, ohne so viel Fokus auf Brand zu haben und B, selbst die Branding machen sozusagen, kriegen es dann nicht hin, das sauber zu monetarisieren, genau wie du gesagt hast. Also, dass man sagt, ey, ich kaufe mir jetzt zwar einen Stefan Pütz ein, aber ich weiß auch, wie ich eine Performance-Komponente reinkriege, indem ich weiß, wann ich mit welchem Launch meine Meta-Ads aussteuere, wie ich das Ganze bemesse, wie ich das auf den Deckungsbeitrag aussteuere, wie am Ende des Tages die Dinge zusammenspielen und man nicht nur auf den ROAS guckt, etc., etc. Und das ist schon sehr interessant, weil das Phänomen, was zum Beispiel bei euch auch super spannend ist unter den vielen Brands, die wir haben, ist einfach die Nachhaltigkeit. So, du bist jetzt Second-Time-Founder, du hast das Money-Game einmal gespielt, jetzt hast du dir was gesucht, wo du wirklich Bock auf das Produkt hattest und wo du wirklich Bock hattest, eine Brand aufzubauen, die am Ende auch in 10, 15, 20 Jahren immer noch im Markt ein relevanter Player ist. Und dieses Mindset, wenn man im Bootstrapping ist, wenn man versucht, aus dem eigenen Kapital sowas aufzubauen, das ist ein bisschen konträr, ne? Weil man meinen könnte, dass Branding investieren erstmal bedeutet massiv Kosten aufbauen. So, du hast jetzt Kosten aufbauen plus Performance-Marketing im Prinzip unter einen Hut bekommen, also wie so eine Art Brand-Performance-Marketing und behältst sozusagen den nachhaltigen Gedanken bei. So, und das finde ich, glaube ich, oder für alle, die zuhören, super integral, weil ich sehe super viel, genau wie du gesagt hast, die ganzen Dropshipping-Kollegen, die Leute, die irgendwie dem schnellen Geld im Internet hinterherlaufen. So, du bist jetzt, das ist auch nicht mal schnell, ich meine, ihr habt jetzt wirklich beachtliche Umsätze mit einem kleinen Team und das Ganze, jetzt sind wir 2026 gelauncht, hatten wir jetzt August 24, also es sind nicht mal 2 Jahre, im Prinzip 1,5, ja, und wir haben jetzt erst die Winter Editions irgendwie reingekriegt und all diese ganzen Sachen, also es ging trotzdem sehr schnell, so, und ich finde, den Standard mal so zu setzen und zu verstehen, dass das so funktioniert, super, super interessant tatsächlich und sind so ein paar Prinzipien, die ich am liebsten immer mir wünsche, dass jeder die hätte, weil wenn man ein bisschen so den Pace rausnimmt und die Nachhaltigkeit eines Unternehmens bevorzugt, dann kann man trotzdem in einem super kompetitiven Markt durch die Marke eine Differenzierung arbeiten, durch die Leute, mit denen man arbeitet, eine Differenzierung arbeiten, in dem Fall die Influencer, durch die Art und Weise der Creatives, wie er sie macht, aber wirklich eine Differenzierung durch Marketing und das Produkt wirklich ausarbeiten konstant und da sind die wenigsten bereit, den Weg zu gehen. Also das ist halt kein, ne, wenn man mal vom Handwerk das Ganze betrachtet. So, du hast im Prinzip jetzt 3 FTEs, ihr macht gute 6-stellige monatliche Umsätze, 7K Daily Spend here and there. So, und das ist eigentlich, es sind ganz viele verschiedene Rollen, die in der ganzen Wertschöpfung drin sind. Du brauchst eigentlich Influencer-Marketing, Sourcing, Briefing, Verhandlungen machen, die ganze Kampagne planen, die Kommunikationsstrategie. Du musst am Ende wissen, wie das Ganze dann sozusagen über Performance-Marketing ausgesteuert wird, Media Buying. Du brauchst die Direct-Marketing-Creatives. Du musst hingehen und musst es sauber im Online-Shop darstellen. Du musst was von Design verstehen, du musst was von Produktentwicklung verstehen. Super interdisziplinär. Ne? Und ich glaube, dass das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz dessen, wie es eigentlich sein sollte, wenn man wirklich einen Unternehmenswert aufbauen will, langfristig gesehen, und einfach unabhängig davon, ob man irgendwann mal eine Brand verkaufen möchte oder nicht. Unternehmenswert entsteht ja auch durch Brand. Unternehmenswert entsteht durch eine Form von Burggraben, in dem man sich lange Zeit nimmt für Produktentwicklung. Unternehmenswert entsteht und somit auch Cashflow, indem man konstantes Recurring Customer Business hat. Und diesen Balanceakt aus Brand, Direct Response, Product, all das, was du da getan hast, ist eigentlich die Quintessenz von einer guten Strategie und Taktik. Und das sind super wichtige Learnings. Also ich finde das, fand das mir heute auch so ein voll wichtiges Thema, weil wir meistens immer die Leute haben so, wie kriege ich jetzt morgen den Revenue rein und den CAC runter und die Bestandskunden hoch, ne, statt sich mal irgendwie 2 Tage Zeit zu nehmen, das Ganze durchzuplanen und dann in 3 Tagen anzufangen, richtig in die Execution zu gehen. Und da merkt man, du bist einfach bedacht dahinter. Also du machst dir einfach Gedanken. Und das ist schon so ein ganz integraler Bestandteil sozusagen eures Erfolges, würde ich sagen. Ne? Genau, ich weiß nicht, ob ich das treffend jetzt ausgedrückt habe. Gäbe es vielleicht irgendwie noch ergänzend so 2, 3 Sachen, wo du sagst, hey, oder vielleicht auch eine Sache erstmal, die, würde ich sagen, war an deinem Daily Doing jetzt integral in den letzten Monaten, gerade von dieser Phase, wo ihr jetzt gelauncht seid. Jetzt kam ja jetzt das erste Mal wieder sozusagen der saisonale Peak, jetzt ist so ein bisschen eingesattelt mit den Learnings von letztem Jahr, jetzt geht es ja eigentlich dieses Jahr erst so richtig los. Wie war nochmal so diese Scaling-Phase? Was waren so die Dinge, wo ihr besonders viel Fokus drauf gelegt habt?
Also ich würde jetzt sagen, die Scaling-Phase kommt jetzt erst noch. Also ja, auch immer so die Frage, aber ich würde schon noch sagen, dass wir sehr, sehr, sehr early sind. Also weil das Ziel ja schon ist, dass man da noch sehr viele Jahre dran arbeitet an diesem Projekt und an dieser Firma. Ich hoffe es zumindest, dass ich das kann, dass ich da noch sehr viele Jahre arbeiten werde dran. Genau, aber jetzt so die Scaling-Phase beziehungsweise diese Phase, wo es jetzt voranging in der Vergangenheit, ja, ich würde sagen, es war so eine Mischung aus kleinteiliger Optimierung und aber auch größeren Entscheidungen. Ja, das ist immer, finde ich, so eine, das würde ich auch vielleicht so zusammenfassen. Für mich war es auch nochmal interessant zu sehen, wie wichtig ist es auf der einen Seite natürlich kleinschrittig zu iterieren. Wie können wir die Landingpage besser gestalten? Wie können wir das Media Buying effizienter machen? Wie können wir die Ads besser drehen und besser schneiden, dass irgendwie die Watchtime sich verlängert und. So, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch wichtig, dass man sich darin nicht verliert und auch so ein bisschen diese größeren Bets eingeht. Ja, also nicht nur zu sagen, dass man nur Meta macht, sondern dass man halt auch ins Influencer-Marketing geht, beziehungsweise zumindest mal ausprobiert. Oder halt so dieses ganze Thema jetzt andere Channel, ja, andere Länder vielleicht auch so. Also das ist jetzt auch ein Thema, was ich jetzt dann angehen möchte. Also wo ich einfach versuche, okay, ich will natürlich jetzt nicht irgendwie zu viel Fokus darauf legen, jetzt andere Länder zum Laufen zu bekommen. Ich will aber jetzt auch nicht diese Opportunität so komplett ausblenden, sondern ich versuche halt jetzt lean zu testen, ob denn da irgendwie es funktionieren könnte. Ja, also wie sehen die aus? Wie ist da so die wirtschaftliche Lage, wie ist das Konsumverhalten und so weiter und so fort. Also auch da wieder dieses Austarieren. Genau, und so würde ich sagen, war auch so diese Scaling-Phase. Also auf der einen Seite was dieses Kleinschrittige, auf der anderen Seite war es auch das, dass man mal irgendwie größere Entscheidungen trifft und größere Wetten eingeht. Ja, würde ich sagen, Egal. Zusammengefasst.
Sau geil. Ja, super interessant. Was sind denn sozusagen die vielleicht noch? Müssen wir da einen kleinen Cut reinsetzen? Ich überlege gerade noch, was so spannend wäre. Hast du noch eine Idee? Spannende Fragestellung vielleicht oder ein Thema, was dir noch auf dem Herzen liegt?
Jetzt zu dem Thema meinst du oder so generell?
Generell. Generell einfach. Boah.
Muss ich auch mal kurz überlegen. Also was ich nochmal ganz gut fand, du hast unten mal noch was auf deiner Liste bezüglich so Learnings. Ja. Das finde ich immer selber als Podcast-Hörer ganz spannend.
Vielleicht sowas in die Richtung wie wenn du jetzt nochmal von vorne starten würdest, was würdest du deinem früheren Ich sozusagen nochmal, was würdest du ihm sagen, mach das auf jeden Fall heute, wenn du jetzt nochmal in dieser Phase steckst, oder? Wollen wir das mal angehen?
Finde ich gut, ja. Eine Idee? Muss ich auch kurz überlegen.
Ja?
lass mal kurz überlegen. Ja, lass das machen. Das finde ich geil.
Ja. Dann, was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt nochmal von vorne startest, du bist mit deiner E-Commerce-Marke jetzt so grundlegend Traktion aufgenommen, du merkst, hey, sitzt auf einem geilen Produkt, dir fehlt im Prinzip vielleicht noch die eine Sache, was würdest du so deinem früheren Ich empfehlen, vielleicht noch anders zu machen, als so wie du es jetzt gemacht hast, was sind so die Learnings, wo du sagst, ey, die willst du unbedingt mal teilen mit anderen Gründern, außer natürlich mit Ecosa zu arbeiten.
Die Frage ist jetzt so gemeint, dass man das Produkt aber schon hat, oder? Man hat schon das Produkt und es ist nur die Frage, wie man es platziert, oder?
Genau, kann eine Marketing-Distributionsfrage sein,
okay.
Kann aber auch any other learning sein, also feel free.
Ja. Also was ich auf jeden Fall super spannend finde und was finde ich so ein bisschen übersehen wird, und das ist jetzt so ein bisschen boring vielleicht, ja, aber ist einfach so dieses Thema, also dieses Zusammenspiel Customer Acquisition Cost, Retention und dann aber auch im dritten Schritt, wie wirkt sich denn diese Acquisition auf die Retention aus? Also das heißt natürlich, auf der einen Seite habe ich ein Geschäftsmodell, wo ich auf den Erstkauf profitabel sein muss, was dann auf jeden Fall schon mal deutlich schwieriger ist. Falls ja, macht es denn überhaupt Sinn, es in Deutschland zu machen oder vielleicht woanders, wo man einfach niedrigere CACs hat? Das muss ich sagen, kann ich jetzt auch nicht bewerten, aber das war was ich damals mir gar nicht als Frage gestellt habe, weil ich einfach direkt davon ausgegangen bin, tatsächlich es in Deutschland zu machen, was jetzt nicht dumm war oder so, oder wo ich jetzt nicht sagen würde, es war ein Fehler, aber das ist schon, finde ich, ein Thema, was man sich vielleicht mal nochmal stellen sollte, also was ist denn so mein Hauptmarkt. Und auf der anderen Seite aber auch, und das ist mir damals auch nicht so klar gewesen, wie ist denn die Retention von den Kohorten, die man einkauft? Also macht es vielleicht auch Sinn, dass man halt andere Kunden einkauft, die eine bessere Retention haben, auch wenn die einen Ticken teurer vielleicht sind zu akquirieren. Das ist ja ein Thema, was ihr euch auch voll auf die Fahne schreibt, was ich auch wahrscheinlich wichtiger denn je finde und was ja auch wieder aufs Branding-Thema jetzt eigentlich zurückzuführen ist. Also wie hoch sind eigentlich die Opportunitätskosten, wenn man vielleicht ein scheiß Branding hat? Vielleicht wirkt es sich nicht so wirklich auf die CACs aus, aber vielleicht sind die Leute, die das Branding schätzen, zum gleichen CAC einkaufen, einfach wertvollere Kunden. Also das ist, finde ich, auch so eine Argumentation, die man zwar nicht wirklich datengestützt ja dann irgendwie, oder wo es relativ schwierig ist, das dann irgendwie datenbasiert so zu treffen, so eine Entscheidung, aber ich sehe schon auch so, dass wenn wir jetzt halt dieses Nachschärfen der Brand machen, dann finde ich, kann man schon argumentieren, naja, dafür haben wir dann noch Leute, die einfach mehr das zu schätzen wissen, die dann auch schneller nochmal kaufen, weil sie dann einfach noch mehr connected sind zur Brand und weil sie das dann auch geiler finden und weil sie vielleicht auch kaufkräftiger sind, ja, wenn man das jetzt mal so pauschalisieren möchte. Also das war auch so ein Learning für mich, und das finde ich schon super spannend, sich so diese Frage zu stellen. Also wie ist denn was sind das für Neukunden, die man denn einkauft, und wie entwickeln die sich dann so über die Zeit? Das würde ich sagen, ist so ein Punkt. Ansonsten, was wir natürlich auch vorhin hatten, aber das finde ich so ein Dauerbrenner natürlich, dass man nicht zu schnell aufgibt, aber vielleicht auch irgendwann den Schlussstrich ziehen muss, bei natürlich auch so Kleinigkeiten, also dass man nicht direkt aufgibt, wenn die erste Ad nicht performt oder wenn der erste Monat nicht performt, aber auch irgendwann sagen kann, okay, jetzt habe ich es auch über Zeitraum X versucht, und bevor ich mich komplett verrenne, muss ich hier die Reißleine ziehen. Das ist ja auch, würde ich sagen, super entscheidend. Also das, würde ich sagen, ist bei mir so ein konkretes Learning jetzt auch gewesen über die Zeit, dass man da dann auch manchmal strikt sein muss und dann auch einfach sagen muss, okay, das war's jetzt. Man geht dann irgendwie bei dem Marketing-Channel raus und fokussiert sich lieber auf so die Sachen, die schon funktionieren. Ja.
Voll. quick learnings, schnell killen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich sag auch immer, ne, also beides, was du gerade gesagt hast, super integral, weil zum einen die besten Bestandskundenquoten beginnen in der Akquisition der richtigen Neukunden, und die richtigen Neukunden findet man dann heraus, wenn man einfach super viel testet. Wenn man überlegt, wie viel Creatives man verheizt, bis man dann die ein, zwei gefunden haben, die im Konglomerat mit vielen anderen richtig gut funktionieren, that just takes time. So, ich hatte das vorhin erst im Call. Ich hatte eine Brand, so, die haben jetzt über, keine Ahnung, ich glaube, einen Zeitraum von 2 Monaten insgesamt 8 Creatives gemacht, so 1 in der Woche oder so. Ja? Und läuft gut, ne? Wenn man sich so die Gesamtzahlen anguckt. Ich meine, du kennst die Brands auch bei uns, ja, wenn die noch in einem Startup-Momentum sind, da merkst du dann einfach so, ey, so das Gesamtding funktioniert, aber die Schlagzahl fehlt einfach. Dieses wirklich, okay, wie 10x ich jetzt diesen Prozess und mach auch alles andere erstmal so links und rechts außen vor lassen, ne? Schon einfach so mit einer der großen Hebel. Und das passt auch perfekt mit dem zusammen, was du zweiteres gesagt hast, und zwar diese Beharrlichkeit dann gegenüber dem Prozess und nicht so verliebt zu sein in ein Creative, wo man sich eine Woche Zeit genommen hat. Genauso auch, ne, wie bei dir gesagt hast, UGC, klappt jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, well then, cut the bullshit, dann machen wir für uns und dich in deiner Situation halt einfach was anderes und testen das einfach wieder aus. Und ich glaube, das ist auch E-Commerce in a nutshell. E-Commerce ist schnell testen, schnell iterieren, schnell Winner finden. Also es ist mehr Fehler machen als gewinnen eigentlich, um ultimativ mehr zu gewinnen. Und das verstehen immer super wenige, weil gerade wenn man gründet und noch so vor der ersten Million im Jahr ist, man glaubt halt so, ich habe ein geiles Produkt, jetzt nehme ich das live, ne, so, ich beachte nicht, dass ich eine Retention zwangsläufig brauche. Man beachtet vielleicht nicht, okay, wie müssen meine Margenstrukturen aussehen? Man beachtet vielleicht nicht, what does it really take, ja, um erfolgreich zu werden. Und das ist super spannend. Das sind zwei der großen Themen, ist, wie kaufe ich Kunden ein, die langfristig bleiben. Würde mich auch ehrlich gesagt noch interessieren, dass du vielleicht einmal teilst, so, wie geht ihr das jetzt an? Und das andere, die Beharrlichkeit gegenüber dem Prozess. Ne? Jetzt seid ihr ja auch, um vielleicht das Thema auch nochmal aufzugreifen, so einen One-Product-Shop. Ich meine, ihr habt jetzt gestartet mit einem weißen, und das war eigentlich nur ein weißer am Anfang, oder? Ein weißer Barfußschuh, ne? War es, glaube ich, oder?
Genau, also kurz nur weiß, dann weiß, schwarz, navy, also 3 Farben.
Hier, Werbung für Kjavik, für alle, die auf YouTube zuschauen. Hier ist der Kjavik. Das war der erste, ne? So.
Ja, genau. Also damals noch die V1-Variante, so, das ist jetzt schon eine überarbeitete Version. Also auch produktseitig iterieren wir natürlich immer weiter, lassen da Kundenfeedback und unsere eigenen Erfahrungen direkt reinlaufen. Aber genau, im Prinzip waren das 3 Stück. Ja, und jetzt skalieren wir natürlich auch da, schauen, dass wir dann noch mehr Use Cases abdecken, dass wir noch natürlich Bock machen auf andere Farben. Also das ist so bei uns einerseits natürlich schon auch immer ein Verkaufsargument, einfach zu sagen, ganz schlicht, hey, wenn du den Schuh trägst, dann ist dir nicht kalt im Herbst, um den zweiten Schuh zu verkaufen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einfach dann andere schöne Farben, auf die man dann Bock haben kann. Aber das ist jetzt, wie gesagt, noch relativ frisch, wie du schon richtig gesagt hast. Also wir haben vor, ich glaube, nicht mal einem Jahr, ja genau, haben wir überhaupt erstmal die erste zusätzliche Farbe quasi gelauncht.
Also Colorways ist ein Retention-Hebel jetzt für euch sozusagen und die Product Launches, ne?
Ja, genau.
Und dann gab es auch noch den, also nicht nur Colorway, sondern auch eine andere Edition jetzt erstmal sozusagen. Also der, ich glaube, der Wool kam im Winter, also eine Winteredition, oder?
Genau, das war so der erste. Ja, der ist auch auf jeden Fall ganz nice, das stimmt. Aber gut, das sei natürlich bei jedem Modell. So, es ist schon noch immer noch sehr auch meinem Geschmack entsprechend. Also ich mag unsere Schuhe einfach generell sehr gerne. Ich trage auch nichts anderes natürlich. Also muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. Genau, wir haben den Wool LX, das ist quasi so unser Herbst-Frühlingsschuh, also auch jetzt für den Frühling natürlich super geeignet. Der ist halt bisschen fester so von der Konstruktion oben und auch ein Ticken wärmend, aber halt trotzdem noch ein Minimalschuh. Dann haben wir noch den Nord, das ist ein All-Season-Schuh, der hat eine wasserabweisende Membran, hat auch eine andere Sohle, also einen anderen Sohlen-Mold, der ist deutlich griffiger, hat mehr Grip, ist also, wie gesagt, einmal All-Season, aber auch All-Terrain. Also das heißt, für Wanderungen, Trails ist das auch ein super Schuh. Genau, ja. Und der One ist nach wie vor unser Top-Bestseller. Ja, das ist einfach so einer für Alltag, Büro, Gym. Ja, also für so 24/7.
Das heißt, wir haben auf einmal die Product-Welt sozusagen mit Daily Retention-Enabled Acquisition. Product-Launches gibt es sonst noch so für Brands, die grundlegend in der Retention eher zu kämpfen haben oder lange Zeiträume zwischen Erst- und Zweitbestellung haben, so Tipps oder Tricks, die ihr rausgefunden habt, die in der Retention helfen?
Also was ich immer einen spannenden Ansatz finde, ist halt zu sagen, starte die Retention vielleicht schon beim Kauf. Also kriegt man die Leute irgendwie motiviert, dass sie dann direkt zwei Schuhe kaufen. Ja. Das ist bei uns nicht so, auch nicht so der No-Brainer, aber auch wenn das natürlich nur ein paar Leute machen, ist auf jeden Fall geil. Da gibt es ja so ein bisschen die klassischen Mechanismen. Also um jetzt mal eins zu nennen, ist nicht nur so vage zu bleiben, es gibt halt immer ja diesen typischen Move, dass man einfach beim Newsletter-Pop-Up halt einen anderen Rabattcode noch anbietet, wenn man direkt zwei Paar kauft. Also das ist dann irgendwie statt den, weiß ich nicht, 10 Euro Rabatt beim Erstkauf halt 30 Euro für zwei Paar oder sowas angeboten werden. Also das finde ich ist mal ganz gut, und da kenne ich auch ein paar Brands, wo das halt super gut funktioniert, also wo das auch schon so ein Hebel war, der richtig geil klappt. Kennst du sicherlich auch zur Genüge, nehme ich mal an, bei euch. Was ich dann auch immer guten Gedanken finde, oder was halt schon natürlich relevant ist, ist auch so dieser Punkt, wann timet man denn den Zweitkauf? Das ist auch ein Learning bei uns gewesen. Ich habe, aber da sind wir jetzt auch gerade so in der Findungsphase, wann ist denn so der Sweet Spot? Aber dass man natürlich nicht zu früh dann direkt den Leuten auf die Nerven geht und sagt, hey, jetzt kauf doch mal einen zweiten Schuh oder wie findest du den oder dieses Modell, sondern dass man halt dann wirklich schaut, okay, wann kaufen denn tatsächlich die Leute einen zweiten Schuh? Und wann macht es dann Sinn, dass wir da nochmal in Austausch gehen und halt irgendwie sagen, hier sind unsere andere Farben oder hier wäre irgendwie eine aktuelle Aktion oder sowas. Also dass man da auch so vom Timing her das so ein bisschen abstimmt. Genau. Und ansonsten ist natürlich auch ein Thema einfach das Produkt selber natürlich. Ja. Also man kann es sich halt nicht mehr leisten, dass man scheiß Produkte verkauft. Wir müssen halt auch natürlich gucken, also das Gute ist, wir hatten jetzt nie so richtige Fuck-Ups, was natürlich Produkte angeht, aber wir schauen natürlich auch stetig, dass wir halt weiter nachschärfen, dass man einfach sehr lange die Schuhe tragen kann, ohne jetzt irgendwelche Probleme zu haben oder ohne, dass sich irgendwas ablöst, und dann hat es auch automatisch Auswirkungen darauf, dass mehr Kunden zufrieden sind und dann auch den Zweitkauf tätigen, ja, ohne dass man jetzt irgendwie super krass irgendwas umstellt, sondern einfach, weil mehr Kunden überzeugt sind, ja. Und dann natürlich auch Word of Mouth, also das ist natürlich auch so ein Punkt, das sieht man ja auch ganz gut in der Post-Purchase, wie viele Leute kommen denn über Empfehlungen rein und sowas, und das sehen wir schon auch, dass das jetzt immer mehr zunimmt, obwohl wir auch noch weiter wachsen, ist dieser Word of Mouth-Anteil immer größer, also wir haben das inzwischen, ja, haben ein paar Kanäle, wo wir Geld ausgeben, die aber geringer sind vom Anteil wie jetzt Word of Mouth tatsächlich.
Voll, ja. Also ich sehe, man, das ist total, total unterschätztes Vehikel. Ich glaube, 3-4 Monaten oder so hatte ich die Jungs von der Dinge auch, die kennst du ja auch bei uns aus der Zusammenarbeit. Bei denen ist auch so Year over Year over Year, weil es eigentlich eher ein weniger Retention-Produkt ist, so ein Rucksack. Ist einfach der Empfehlungsteil, ist einfach natürlich proportional mitgewachsen, aber es ist immer so, du merkst es von Saison zu Saison zu Saison, wird es dann im Prinzip immer mehr, wenn dann auf einmal der Need kommt und du, das ist doch der Schuh, den ich irgendwie im Gym bei dem anderen Dude irgendwie gesehen habe, dann wird es immer mehr über die Zeit. Ich habe, glaube ich, bei mir im Gym habe ich auch schon 2-3 Leute rumhüpfen sehen mit deinen Schuhen hier in München. Also insofern, das ist dann schon immer ganz cool. Hey, mega geil, Elias. Find's super spannend. Wenn sich jetzt irgendwie Leute gerade diese Podcast-Folge anhören, die stehen genau da, wo du jetzt vor 2 Jahren standest. Was würdest du denen zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Sagen, hey, tu das auf jeden Fall. Fällt dir noch was ein als abschließendes Wort für diesen kleinen Podcast heute hier?
Gute Frage. Ich meine, ein paar Punkte hatten wir ja vorhin auch schon. Also ohne jetzt wieder zu viel Fässer aufmachen zu wollen, aber was ich tatsächlich underrated finde, ist, an dem Produkt zu arbeiten, was man geil findet. Also ich muss wirklich sagen, Klar, es gibt auch Gründe dafür, warum man sich einfach irgendein Vertical sucht, wo man irgendwie am meisten Rückenwind hat und so weiter. Und das ist auch wichtig. Also es ist wirklich anstrengend und draining, glaube ich, in Bereichen zu arbeiten, wo es einfach nicht läuft und wo man irgendwie gegen 25 Baustellen gleichzeitig kämpfen muss. Aber ich finde es extrem geil, an einem Produkt oder in einem Bereich zu arbeiten. Es muss ja nicht immer nur Product sein, ja. Aber nachdem wir jetzt über E-Commerce sprechen, gehe ich mal davon aus, dass es auch das Entscheidendste ist. Und du hast ja auch gerade gemeint, wenn jemand schon das Produkt hat, dann macht es echt Bock, an irgendwas zu arbeiten, wo man auch selber dahinter steht. Was du auch vorhin ja schon meintest, Ecosa, das kann ich nur bestätigen. Also das war für mich auch damals der richtige Schritt. Einerseits natürlich bei Ecosa, sag ich mal, teilzunehmen beziehungsweise sich dafür zu entscheiden, um einfach direkt irgendwie Netzwerk zu haben, sich mit vielen Leuten auszutauschen. Aber das geht natürlich dann auch anderweitig, ja, dass man sich Leute sucht irgendwie in der Stadt, wo man wohnt, dass man mit da Leuten quatscht und sich connectet. Das finde ich, lohnt sich schon auch. Klar, das muss auch immer Verhältnis dazu stehen. So, es gibt natürlich auch Leute, die dann mehr bei irgendwelchen Meetups und so weiter chillen und dann nie irgendwie in die Execution kommen. So, das ist natürlich auch wieder das Abwägen, was wir vorhin schon hatten. Aber grundlegend Austausch ist, glaube ich, schon geil und wichtig. Und ja, fällt mir noch irgendwas anderes ein? Nee, ich würde eigentlich sagen, nicht.
Runde Sache. Ja, Elias, richtig geil. Ich glaube, das hat einen ganz guten Einblick gegeben. Man spürt total, wie product-driven du bist und ist auch, ne, wenn ich jetzt mal zurückdenke, so das Interview mit Oettinger, das Interview mit Sinead von Emident und so, ich merke einfach, dass die Leute, die bei uns nachhaltig die geilsten Companies aufbauen, die haben alle dieses Mindset. Dieses krass product-driven Mindset. Wirklich an etwas arbeiten, wo man Bock drauf hat. Und insofern, fetter Shoutout, I totally support this. Freue mich, dass du bei uns jetzt schon seit, keine Ahnung, bald 2 Jahren dabei bist. Und freue mich auch jetzt auf die Skalierungsphase, wie du schon schön gesagt hast, dieses Jahr und hoffentlich noch ein paar weitere Jahre. Und ja, für alle, die irgendwie Fragen an dich haben, wo kann man dich erreichen im Worst Case?
Also im Worst Case auf LinkedIn, ja, da bin ich sogar auch ab und zu mal am Posten, auch wenn nicht allzu oft, aber ja, gerne auf LinkedIn.
Cool. Ja. Mega. Einfassen. Dann danke ich dir vielmals für die 50 Minuten, die wir verbracht haben. Fetter Shoutout und dann freue ich mich. Wir sehen uns wahrscheinlich allerspätestens nächste Woche wieder im Call. Und bis dahin.
Danke für die Einladung, Nico. Ja, yes, hat Spaß gemacht. Yes. Ich freue mich dann, die Folge nochmal zu hören.
Sehr nice. Bis dann, Elias.
Ciao, mach's gut. Ciao.